Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Norbert Lied zu Ihnen und sein Predigtthema lautet Liebe, Trost, Hoffnung, die prophetische Botschaft von Johannes dem Täufer. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Thema lautet Liebe, Trost und Hoffnung, die prophetische Botschaft von Johannes dem Täufer. Ich möchte mal mit einer Frage beginnen. Was ist für Sie eine herausragende Persönlichkeit? Vielleicht die Schauspieler, die den Oscar jedes Jahr gewinnen? Herausragende Persönlichkeiten? Menschen, die Besonderes geleistet haben, bewirkt haben, die besonders mutig waren? Andere, die extrem begabt sind? Was sind herausragende Persönlichkeiten? Jetzt haben wir fast das Lutherjahr, 500 Jahre. Luther war sicher eine herausragende Persönlichkeit, oder? Würde ich sagen. Wie ist das mit Bill Gates? In seiner Art auch eine herausragende Persönlichkeit wahrscheinlich, ja? Der Gründer von Microsoft. Steve Jobs, der Mann von Apple, die Konkurrenz. Michael Jackson im Musikbereich. Michael Schumacher als Rennfahrer, John F. Kennedy als Politiker, Mutter Teresa als religiöse Sozialarbeiterin, ihr Schweizer Roger, der mit dem Federball, ja? Fußballspieler, ach, was könnte man da alles erwähnen? Ganz besonders mutige Personen oder die große Firmen, viele Mitarbeiter einstellen, herausragende Persönlichkeiten gibt es en masse, aber ich würde sagen, so für mich persönlich, Johannes der Täufer. Tatsächlich. Ich finde, Johannes der Täufer ist eine absolut herausragende Persönlichkeit. Der Mann, von dem kann man unheimlich viel lernen. Also so als Typ, als Mensch, finde ich den beeindruckend. Der war, würde ich sagen, unkonventionell. Der war mutig. Der war ganz sich selbst. Keine Kopie von irgendwas. Aber er war ganz für Gott da, für den Herrn. Er passte sich nicht an. Er suchte nur Gott zu gefallen. Er war anziehend, trotz seinem Äußeren, war gerade er so anziehend, dass vielleicht Tausende von Menschen zu ihm an den Jordan kamen, um sich taufen zu lassen. Er hinterließ wirklich tiefe, segensreiche Spuren. Er war sich auch nicht zu schade, er machte nur den Herrn groß. Seine Botschaft war außerordentlich. Er kannte keine Angst, keine Menschenfurcht. Wir werden da nachher noch drauf kommen, aber dass er da diesen Pharisäern und Schriftgelehrten und oder Sadduzäern sagen kann, ihr Schlangenbrut, hui hui, da braucht's Mut. Oder dem Herodes zu sagen, du Hurer, du Ehebrecher, hat ihn ja auch den Kopf gekostet. Er war der direkte Wegbereiter unseres Herrn, er war der letzte Prophet des alten Bundes, der größte Prophet. Ich würde wirklich sagen, jetzt natürlich neben unserem Herrn Jesus Christus, gehört Johannes der Täufer zu einer ganz herausragenden Persönlichkeit. Und über ihn und über seine Botschaft möchten wir uns heute Nachmittag Gedanken machen unter diesem Generalthema, die prophetische Botschaft von diesem Mann, Liebe, Trost und Hoffnung. Und ich habe dazu vier Punkte. Erstens die Bedeutung des Reiches der Himmel. Das ist ja seine Botschaft gewesen. Dann zweitens, wie kommt man in das Reich der Himmel? Drittens, seine prophetische Botschaft über dieses Reich der Himmel. Und letztens, die Bedeutung für uns, die Anwendung für uns. Was können wir mitnehmen hier von Johannes dem Täufer? Was kann ich von dem Mann lernen für meinen Alltag? Da machen wir uns dann am Schluss noch schnell ein paar Gedanken. Zuerst das Reich der Himmel. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das verkündigte er und wir lesen in Matthäus 3, 1 bis 3. Er ist ja ungefähr, ich glaube 3 Monate auseinander, meine ich, mit Jesus geboren. Er war ein bisschen, ein paar Monate älter als Jesus. Über ihn wird geschrieben, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde, durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Das ist eine Stelle aus Jesaja 40, Vers 3. Jesaja lebte 700 Jahre vor Christus. Und da weist er schon auf Johannes den Täufer hin. Und jetzt war es erfüllt. Maleachi ist der andere Prophet, der letzte Prophet im Alten Bund, also von den prophetischen Büchern her betrachtet. Und der verkündigt auch nochmal in seinem letzten Kapitel, in fast den letzten Versen, über Johannes den Täufer, über seine Ankunft, was er tun würde. Also wir können sagen, dann war Pause. 400 Jahre, also von Jesaja, 700 Jahre von Maleachi, dann 400 Jahre, bis dass Johannes der Täufer auftrat und Jesus Christus in Erscheinung trat. Das waren so richtig wunderbare Botschaften über den, der da kommen würde. Und es passierte dann 400 Jahre nichts. Gar nichts. Ich hatte das ja dieser Tage schon mal gesagt. Die Römer besetzten das Land. Herodes, ein Idumäer, war König in Israel. Das war ja ganz peinlich. Man wollte doch einen Judenkönig haben. Wo war Gott? Wo blieb der König? Wo blieb der Messias? Und auf einmal, man kann sagen, über Nacht, ganz plötzlich, wo vielleicht nur noch wenige damit gerechnet haben, es gab eine gewisse Erwartung, aber viele rechneten auch nicht, und auf einmal tritt Johannes der Täufer auf. Zack, auf einmal war er da. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Warum sagt er das überhaupt? Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also kehrt um. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen, weil der König des Reiches gekommen war. Der Messias war da. In der Person Jesu stand der Messias und damit das Reich der Himmel vor der Tür. All das, was die Propheten im Alten Testament geweissagt haben, Jesaja, Jeremia und Daniel oder David, mit der Person Jesu war jetzt eigentlich das Reich da. Und der Johannes ist jetzt der Vorläufer, er verkündigt das, er ebnet den Weg des Herrn. Nebenbei gesagt, das wird sich wiederholen. Also ich glaube, dann, wenn die wenigsten Menschen damit rechnen. Ja, wir haben ja die Botschaft der Bibel, Jesus kommt wieder. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, siehe, ich komme bald. Das dauert jetzt schon 2000 Jahre. Ne, Gott denkt anders, hat andere Maßstäbe. Aber dann, wenn keiner mehr mit dem Herrn rechnet, wenn nur noch verhältnismäßig wenige glauben, auf einmal kommt er und die Ereignisse der letzten Zeit werden unsere Welt überfallen wie ein Dieb in der Nacht. So wie Johannes plötzlich da war. Und Jesus auch. Noch vehementer wird es dann geschehen, wenn er zurückkehrt. Die Botschaft von Johannes dem Täufer war das Reich der Himmel. Und wir machen jetzt so einen ganz kleinen, kurzen Exkurs über den Begriff Reich der Himmel. Die neue evangelistische Übersetzung übrigens von Karl-Heinz von Heiden, der schreibt, die Herrschaft des Himmels ist nah. Merken Sie sich das bitte. Die Herrschaft des Himmels ist nah. Johannes drückt es aus, ja, tut Buße, denn das Reich der Himmel oder das Himmelreich ist nahe herbeigekommen in der Person Jesu Christi. Und wir machen uns jetzt mal Gedanken, was das überhaupt bedeutet. Das Reich der Himmel kommt nämlich in der Form, in der Aussage Reich der Himmel nur im Matthäusevangelium so vor. Und das Reich der Himmel im Matthäusevangelium weist hin auf das messianische Reich, das Königreich Gottes in seinem Sohn, der Messias, der Christus ist. Also, wenn wir das Matthäusevangelium behandeln und da steht Himmelreich, dürfen Sie nicht denken zunächst einmal, nicht denken, ah, damit ist der Himmel gemeint. Ja? Dass wir alle mal im Himmel sind und dann im Himmel bei Gott sind und bei Jesus sind. Das sind, ich sag mal so, ein paar andere Schuhe, ja? Im Matthäusevangelium hat die Bedeutung Himmelreich einen anderen Blick. Das Königreich des aus dem Himmel kommenden Sohn Gottes. Das und nichts anderes haben die Propheten verkündigt. Daniel, Jesaja, Jeremia etc. etc. Die haben immer verkündigt, es kommt eines Tages der Messias. Er bringt sein Reich nach Israel, dieses Himmelreich, dieses Gottesreich, stand immer in Verbindung mit dem jüdischen Volk hier auf dieser Erde. Ist das soweit klar? Ist ziemlich wichtig. Sonst bringen wir tausend Sachen in den Evangelien durcheinander, aber vor allem im Matthäusevangelium. Also das Reich der Himmel kommt dann auch in der Art und Weise nur so im Matthäusevangelium vor. Manchmal schreibt er auch Reich Gottes. Aber meistens spricht er vom Himmelreich und die anderen Evangelisten sprechen eigentlich nur vom Reich Gottes, ist aber das Gleiche gemeint. Warum schreibt Matthäus übrigens nicht Reich Gottes oder nur ganz wenig vom Reich Gottes, aber öfters vom Himmelreich? Das Matthäusevangelium richtet sich an Juden. Ja? Das ist das Evangelium für die Juden. Und die Juden, die scheuten sich, den Namen Gottes auszusprechen. Und dann haben die für den Namen Gottes öfters das Wort Himmel eingesetzt. Wenn die sagen, der Himmel regiert, der Himmel herrscht, dann meinen die, Gott, der im Himmel wohnt, der herrscht. Und da hat sich der Matthäus mit seinem Evangelium angepasst. Und das ist gar nicht mal unbiblisch. Das kommt im Danielbuch vor. Und da schließt sich ja auch Matthäus an. Daniel 4, Vers 23. So wird auch dir, sagt er dem Nebukadnezar, dein Königtum wieder zuteil werden, sobald du erkennen wirst, dass der Himmel herrscht. Ja, meint er jetzt, da herrscht der Himmel? Die Dunstwolke da irgendwie, die Sterne oder was? Nein, er meint, der Himmel herrscht. Gott, der im Himmel wohnende, allmächtige Gott, der herrscht über die Königreiche der Erde. Der wird sein Reich in dem Messias auf die Erde bringen. Und von daher muss man das wirklich beachten und wissen, wo es drum geht. Also wenn Matthäus jetzt über Himmelreich, Gottesreich spricht, sag es noch einmal, es kann nämlich nicht deutlich genug gesagt werden, es geht um das messianische Reich. Nicht um den Himmel als solches, da oben, sondern um den, der vom Himmel her auf dieser Erde regiert. Das wurde erstens angekündigt im Alten Testament. Es wurde zuerst dann im Neuen Testament, in den Evangelien, verkündigt von Johannes dem Täufer. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen, weil Jesus war da. Dann hat Jesus das auch übernommen. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 4 sagt er das Gleiche. Er sagt auch, tut Buße, denn das Himmelreich ist da, ist nahe gekommen, weil er ja da war. Dann gibt er seinen Auftrag, Matthäus Kapitel 10, an seine Jünger weiter. Er sendet die aus in Israel und er sagt ihnen, verkündigt den Menschen in Israel, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und dann gibt er einen zusätzlichen Auftrag und sagt, und tut Zeichen und Wunder. Macht die Kranken wieder gesund. Weckt die Toten auf. Macht die Aussätzigen rein. Und so weiter und so fort. Warum? Warum hat er diese Aufgabe seinen Jüngern gegeben? Eben genau deshalb. Weil das messianische Reich da war. Verstehen Sie? Das messianische Reich wird angekündigt. Und treibt Dämonen aus, hat er auch noch gesagt. Ja, weckt Tote auf, macht die Kranken gesund. Treibt Dämonen aus. Aussätzige gesund machen, weil jetzt das messianische Reich da war. Und zum messianischen Reich gehören diese Wunder. Da wird der Teufel gebunden. Ja? Da kommt die Welt in Ordnung. Da fließen Ströme lebendigen Segens in diese ganze Welt von Israel raus. Und darum verwundert es uns nicht, dass das verkündigt wird. Und darum verwundern wir uns heute auch nicht, dass wir diese Zeichen und Wunder eben nicht mehr haben. Warum? Weil das messianische Reich nicht da ist. Wir gehören jetzt, sage ich jetzt mal so, zum buchstäblichen Reich im Himmel, ja, als Gemeinde. Und da geschehen die Zeichen nicht auf dieser Erde. Es gibt Ausnahmen, aber generell nicht, weil wir haben keine Theokratie. Und schließlich sagt Jesus selber in Matthäus 12, Vers 28, den Juden, den Führern der Juden, wenn ich aber Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Verstehen Sie? Wenn ich die Dämonen austreibe, wenn ich den Satan binde, wenn ich Tote auferwecke und so weiter, da sehen wir die Verbindung, worum es geht. Dann ist doch das Reich Gottes da. Das messianische Reich. Ich bin ja selber da. Aber wir kennen ja die Geschichte. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben den Herrn Jesus Christus verworfen. Und darum hat sein Reich zunächst eine andere Form angenommen. Und das verkündigt er selber oder er erklärt das sehr genau, sehr gut, sehr detailliert in Matthäus, unter anderem in Matthäus Kapitel 13. Da erklärt er, dass das Himmelreich jetzt eine andere Form angenommen hat, unter anderem die, dass der König des Reiches wegen der Verwerfung durch die Juden und der Sünde des Heiligen Geistes sein Reich, sagen wir mal, sein irdisches Volk Israel verlassen hat. Er ist gestorben. Er ist auferstanden und dann ist er wohin? In den Himmel. Er ist in den Himmel zurückgekehrt. Das heißt, der König und damit auch sein Reich. Es gibt kein Reich ohne König. Ja? Der König ist abwesend, also ist auch das Reich abwesend. Heute ist dieses Reich zunächst einmal geistlich und unsichtbar. In wem? In der Gemeinde Jesu. In allen, die an Jesus Christus glauben und eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Das ist die Gemeinde als Leib Christi, bestehend aus Juden und Heiden. Aber dieses Reich ist unsichtbar. Und das gehört jetzt gar nicht mal hier auf diese Erde. Wir lesen mal den Epheserbrief, Kolosserbrief, Philipperbrief. Unser Reich ist jetzt wirklich da oben, ganz oben. Äußerst oben, 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 oben. Ja, über alles oben. Da, wo Gott selber ist. Das theokratische Reich Jesu auf Erden ist im Moment nicht da. Und er regiert unsichtbar in uns. Aber wir haben keine Regierung hier auf dieser Erde, oder? Können Sie mal hingehen, ne, zum Bundesrat. Und dann hören Sie mal, ich gehöre zum Reich der Himmel, also machen wir Platz hier, ja? Lasst mal endlich hier anständige Gesetze raus und so. Geht nicht. Aber, das ist ja das Herrliche. Aber der Herr kündigt in Matthäus 13 auch an, dass sehr wohl das Reich jetzt versetzt wird, beziehungsweise dass das Reich jetzt ausgesetzt wird, weil der König in den Himmel zurückgeht, ist das Reich abwesend. Aber er sagt ganz klar in Matthäus Kapitel 13 auch, dass es wieder in Kraft treten wird eines Tages, und zwar am Ende des Zeitalters, wenn der Herr Jesus zurückkommt. Ja, Matthäus 24, Matthäus 25, auch Matthäus 13, andere Stellen. Wenn der Messias, er hat also die Verheißung gegeben, ich komme eines Tages wieder und dann bringe ich auch das Reich. Ja, es kommt, es kommt, es ist nur jetzt verschoben. Und darum verwundern wir uns nicht, wenn wir in der Offenbarung lesen, Offenbarung Kapitel 20, über das, wie heißt es da, 1000 Jahre regieren. Wer wird da gebunden? Der Teufel. Und mit dem Teufel natürlich seine Dämonen. Also haben wir wieder die Verhältnisse von Matthäus Kapitel 12. Wenn ich Dämonen austreibe, ist doch das Reich gekommen. Wenn Jesus am Ende der Zeit wiederkommt, dann wird der Satan und natürlich auch seine Dämonen gebunden und dann haben wir das Reich wieder da. Und dann werden Ströme lebendigen Wassers und Segens fließen tatsächlich im messianischen irdischen Reich. Also jetzt müssen wir wissen, das ist nämlich ganz bedeutend wichtig, Johannes, der Täufer, er hat noch keinen Blick für die Gemeinde als Leib Christi. Und die wird im Matthäus-Evangelium auch noch gar nicht erwähnt. Wenn überhaupt der Leib Christi, dann einmal im Matthäus-Evangelium Kapitel 18, du bist Petrus, auf den Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, aber das ist immer noch nicht die Rede vom Leib Christi. Und außerdem noch zukünftig. Ja, wenn also Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, ja, war es also damals nicht da. Das ist ja die Schlussfolgerung. Die Abfolge ist jetzt meines Erachtens so. 7 Punkte, ganz kurz. Erstens, das Himmelreich wurde im Alten Testament prophezeit. Das messianische Himmelreich. In Bezug auf Israel. Zum Beispiel durch Daniel und Jeremia und andere. Zweitens, in dem Messias damals, als er das erste Mal auf diese Erde kam, ist es sichtbar nahe gekommen und gegenwärtig gewesen. Aber ich sag mal, so nicht zum Durchbruch gekommen. Denn drittens, es wurde von den Juden verworfen. Darum ist es sichtbar nicht mehr da, weil Jesus gen Himmel zurückgekehrt ist. Und als Messias, als König, nicht offiziell auf dieser Erde regiert hat. Viertens, dieses Reich, in Anführungsstriche, besteht heute unsichtbar im Herzen derer, die an Jesus glauben und von Neuem geboren sind. Da gibt es viele Stellen dazu. Wir gehören in dieses Reich der Himmel, wirklich im Himmel. Ne? Fünftens, das Königreich tritt wieder sichtbar in Erscheinung in der Vollendung dieses Zeitalters mit der Rückkehr Jesu zum Millennium. Man nennt es auch tausendjähriges Reich. Darauf folgt dann sechstens das ewige Reich in seiner endgültigen Form. Neuer Himmel, neue Erde. Und ich denke, ich darf das mal so sagen, es gibt dann auch diesen Übergang, ich nenne das mal jetzt mal als siebtens, schließlich kommt das zur Geltung, was in 1. Korinther 15 geschrieben steht und der Apostel Paulus sagt, dass ganz am Ende ist Gott wieder alles in allem. Jesus übergibt das Reich dem Vater. Ja, ist das soweit klar? Zweiter Hauptpunkt, wie gelangt man in das Reich hinein? Die Frage ist unheimlich wichtig. Ich rede jetzt zunächst einmal von dem irdischen Reich, das damals Johannes angekündigt hat und Jesus auch und seine Jünger. Ich meine jetzt nicht das da oben, aber es ist ähnlich, aber darum geht es nicht. Da gingen zu ihm hinaus, zu Johannes dem Täufer, Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgebung des Jordans, und sie wurden von ihm im Jordan getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Ihr Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Und denkt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kindern zu erwecken vermag. Puh, du, das war ein Dämpfer. Für das fromme Judentum. Puh, das war aber ein Dämpfer. Gott kann aus Steinen Kinder erwecken. Aber was ich so schön finde, ist, ich denke hier auch an Abraham und Isaak. Der Isaak, ne, der auf einen Stein gelegt wurde. Und wo der Abraham den Glauben hatte, mein Gott, den ich jetzt hier opfer, auf dem Stein, mein Sohn, mein Gott kann den wieder auferwecken. Gott kann das, aber auch buchstäblich natürlich, aus Steine. Ich habe gestern Voltaire, glaube ich, das gewesen, zitiert, der sogar, dieser eigentlich ja Gottlose, der aber gesagt haben soll, also wenn Gott aus dem Nichts den Menschen machen kann, dann kann er einen toten Menschen auch wieder auferwecken. Staub aus dem Grab. Kein Problem für Gott. Das ist unsere Hoffnung. Wohl dem, der diese Hoffnung hat. Ich lebe in einem zerfallenen Körper, aber Gott, das ist was Kleines. Bumm, freue mich schon. Ne? Norbert, komm. Ne? Ja, das glaube ich, wirklich. Entrückung wäre mir lieber, aber naja, wer weiß. Die Taufe damals, passen Sie auf, was ich Ihnen jetzt sage, versuche in aller Schwachheit, versuchen Sie jetzt ganz konzentriert zu sein. Das ist sowieso ein Vortrag, der braucht auch ein bisschen Voraussetzung, und da müssen Sie nicht nur hören, Sie merken schon, da müssen Sie auch mitdenken. Ne? Müssen Sie wirklich mitdenken, mitfühlen, mittasten. Weil das ist jetzt kolossal wichtig. Die Taufe Johannes des Täufers war das äußere Zeichen innerer Umkehr, Buße. Sie bekannten ihre Sünden und die ließen sich daraufhin taufen. Das war die Voraussetzung. Buße, Kennen der Sünden, taufen lassen, war die Voraussetzung, um in das irdische, messianische Königreich zu gelangen. So, jetzt kommt es. Diese Taufe von Johannes darf nun nicht verwechselt werden mit der christlichen Taufe. Ne? Es gibt eine Taufe vor Pfingsten, das war die Taufe des Johannes und auch übrigens Jesu bzw. seiner Jünger. Und dann gibt es Taufen nach Pfingsten. Das steht sogar in der Bibel. Und warum ist das jetzt so wichtig? Wenn wir jetzt verstehen, dass die Taufe des Johannes nicht gleichzusetzen ist mit der Taufe des Christentums heute, dann schließen wir daraus automatisch, dass der Johannes noch in einer anderen Heilszeit lebte, oder nicht? Ist doch klar. Und dafür haben wir ja die Beweise, zum Beispiel in der Apostelgeschichte Kapitel 18, da ist ein Mann namens Apollos, der war brennend im Geist, aber der kannte nur, heißt es, die Taufe mit Johannes. Und der musste erstmal weiter unterrichtet werden, dass er das verstehen konnte, was nach Pfingsten gilt. Oder der Apostel Paulus kommt nach Ephesus. Und da ist er in Ephesus und da kommen ihm Jünger Jesu entgegen, in Ephesus. Und dann fragt er die in Apostelgeschichte Kapitel 19, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Da war ja schon Pfingsten vorbei. Und dann sagen die, Heiligen Geist, wir wissen nicht mal richtig, was das ist. Und dann erklärt er ihnen das, betet über sie und sie empfangen den Heiligen Geist. Wir, heißt es vorher, wissen nur von der Taufe Johannes des Täufers. Und sie waren getauft auf die Taufe Johannes des Täufers und nicht wiedergeboren. Und erst durch den Apostel Paulus, nach Pfingsten, werden sie wiedergeboren. Sehen Sie? Die Taufe Johannes des Täufers gehört noch in diese andere alte Halszeit. Ja? Und übrigens, erschrecken Sie nicht, aber Jesus selber, ich gebe Ihnen den Beweis. Apostelgeschichte 8, Vers 14 und folgend. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass die Samarier das Wort Gottes angenommen hatten, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Die waren getauft auf den Namen des Herrn Jesus und die waren noch nicht wiedergeboren. Warum nicht? War noch vor Pfingsten. Die neue Heilszeit war noch nicht da. Und die Taufe Jesu durch seine Jünger in den Evangelien gehörte noch dazu, wozu auch die Taufe Johannes des Täufers gehörte, nämlich zum messianischen Reich hier auf dieser Erde. Und erst als dann Pfingsten kam und ein neues Heilszeitalter jetzt der Gemeinde, jetzt gibt es die andere Taufe zur Wiedergeburt. Das ist ein glasklarer Beweis für mich, Sie können das anders sehen, für mich, Dass da noch ein Unterschied war, noch eine andere Heilszeit, liegt auf der Hand. Wir werden mittels des Heiligen Geistes heute in Christus hineingetauft, Galater 3,27, und dann ist unsere Wassertaufe das Zeugnis dafür, dass wir zum Glauben gekommen sind. Ne? Das ist die Reihenfolge. So, jetzt kommen die Pharisäer und die Schriftgelehrten und so, und die kommen aber nur aus Neugierde. Wollen mal gucken, was da ist. Dieser Johannes da in seinem Kamelhaar, guck uns mal an. Und jetzt erklärt Johannes den Täufer denen: Mit Rang und Namen kommt ihr nicht in das Reich. Die Pharisäer waren die Gesetzestreuen, Traditionen, Überlieferungen. Sie nahmen die zeremoniellen Feinheiten sehr genau. Sie unterrichteten das Volk, sie wollten auch das Volk da hineinführen. Sadduzäer waren eigentlich das Gegenteil, das waren die liberalen Rationalisten, so kann man sagen. Die machten Abstriche von der Bibel, die glaubten nur an die 5 Bücher Mose, die glaubten noch nicht an Engel, auch nicht an Auferstehung. Das waren eigentlich die Liberalen damals, die Sadduzäer. Also, Resultat, weder die Gesetzlichen noch die Liberalen haben Platz im Reich Gottes, sondern nur wer zu Jesus gehört und Buße getan hat, wer zum Glauben gekommen ist. Und da sind wir beim nächsten Punkt, ja? Nicht einmal die Zugehörigkeit zu einem Volk bringt dich automatisch in das Reich. Denkt nicht bei euch selbst, wir haben ja Abraham zum Vater. Gott kann dem Abraham auch Kinder aus den Steinen erwecken. Das haben ja die Juden geglaubt. Die haben gesagt, ja, wir sind doch Juden, wir sind doch Israeliten. Unser Vater ist doch Abraham, also wir haben doch automatisch alle Verheißungen und das gehört doch alles uns. Jetzt werden sie eines Besseren belehrt durch Johannes und nachher auch durch Jesus und sagen, nee, nix da, nix da. Die wähnten sich in Sicherheit, weil sie leibliche Nachkommen Abrahams waren und sie werden eben eines Besseren belehrt. Johannes 8 zum Beispiel, in der Diskussion mit Jesus Christus, sie antworten ihm, wir sind Abrahams Same und niemals jemandes Knechte gewesen. Und Jesus antwortet knallhart, ich sag euch, wer euer Vater ist. Ihr habt den Teufel zum Vater. Mann, oh Mann. Jetzt verstehe ich auch, warum Johannes sagt Schlangenbrut. Der Teufel ist die alte Schlange, ne? Und Jesus sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Sagt er den Juden. Also nicht wer dem Namen nach Israeli ist, der kommt in das Reich. Ganz wichtig für uns Christen auch. Ja, ich bin christlich aufgewachsen, bin christlich geboren schon eigentlich. Ich bin als Christ schon in die Welt gekommen, weil ich war kaum mal ein paar Tage alt, da haben sie mich schon getauft und Konfirmation und so habe ich auch alles durchgemacht und Kommunion und ich kann das Vaterunser auswendig. Ja? Ist alles da. Es reicht nicht. Ich brauche eine persönliche Beziehung zu Jesus, eine Wiedergeburt, Bekehrung. Ne? Ich sag mal so, es muss auch drin sein, was draufsteht. Wenn da was draufsteht, aber ist nicht drin, ja, ist ja schlecht. Wenn auf ihrem Leben Christ steht, muss auch Christ drin sein. Das erinnert mich an eine Geschichte. Kommen die neuen Rekruten in der Schweiz ins Militär, müssen sich zum ersten Mal da in Reihe und Glied aufstellen, waren natürlich ziemlich nervös und dann kommt der Oberste, der kommt dann da heraus und stellt sich vor die Rekruten ganz stolz auf und will eine Rede halten und plustert sich so auf und plötzlich bing, springt ein Knopf von seiner Uniform, so ein Silberknopf und der tutscht dann da auf der Erde rum. So kling, 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 kling. Ganz peinliche Situation. Ja, wie kann man die jetzt übergehen? Und auf jeden Fall auf einmal ruft dann nach einer kurzen Weile der Oberst in die Kompanie herein, ist hier ein Schneider? Ja, und dann meldete sich einer und dann war die Situation noch schlimmer nachher, noch peinlicher, weil der hieß wohl Schneider, aber der war keiner. Ne? Ja, also es muss auch drin sein, was draufsteht. Paulus sagt das. Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Die Beschneidung am Herzen, im Geist, nicht im Buchstaben, auf dem Gesetz gegründet. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Römer 2, 28, 29. Ja? Buße bringt würdige Frucht der Buße. Kehrt um, glaubt an den Herrn Jesus Christus. Was ist heute nötig, um in das Reich Gottes zu kommen? Der Glaube an Jesus und die damit verbundene persönliche Bankrotterklärung. Ich bin vor Gott nur ein armer, verlorener Sünder. Ich bin vielleicht religiös, ich bin vielleicht fromm, ich bin vielleicht sogar gesetzlich. Die anderen sagen, ich bin liberal, aber irgendwie nimmt Gott mich da auch noch hinein. Nein, so geht es nicht. Es beeindruckt Gott gar nicht, wer wir sind, äußerlich. Was wir darstellen, beeindruckt ihn überhaupt nicht. Ich gehe gerne auf Friedhöfe. Da kann man viel lernen. Das sind so Predigten immer, ne? Wenn du auf Friedhöfe gehst und dann mal was liest und manchmal kann man aufatmen, dann liest man, oh, ja, Bibelvers oder ich habe geglaubt, darum lebe ich oder so. Und es gibt auch ganz enttäuschende Sprüche. Ich las jetzt kürzlich von zwei Grabsteinen, weil da bin ich selber nicht gewesen. Der eine Grabstein ziert das Grab von Michael Jackson. Auf dem Grabstein steht The King of Pop. Dann wird er gepriesen. Steht alles auf dem Grabstein als Sänger, Produzent, Tänzer und Menschenfreund. Dann folgt eine Auflistung seiner großen Erfolge. 13 Nummer 1 Hits, 197 Auszeichnungen und 13 Grammys. Wichtigste Musikpreis der Welt, zu vergleichen mit Oscar beim Film. 13 Stück. Das Gott beeindruckt, wenn er nicht wiedergeboren war? Ich weiß es ja nicht. Und der andere Grabstein, das ziert das Grab von dem 2006 verstorbenen ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Johannes Rau. Johannes Rau war ein Christ. Er bekannte sich zum Christentum, er war gläubig. Sein Vater war übrigens ein bekannter Pastor. Ich meine in Wuppertal, bin mir nicht sicher. Ja, Wuppertal, danke. Und Rau trug deshalb auch den Spitznamen da unter den Politikern Bruder Johannes. Bruder Johannes. Ja? Und auf seinem schlichten Grabstein auf einem Friedhof in Berlin stehen die Worte, steht nur dieser Satz, dieser war auch mit Jesus von Nazareth. In Anlehnung an wen? Petrus. Dem hat man das gesagt. Der war auch mit Jesus von Nazareth. Und dann hat er den Herrn Jesus nachher dreimal verleugnet. Ne? Und Johannes Rau hat diese Demut gehabt, ich bin eigentlich auch so ein kleiner Pfifferling im Reiche Gottes. Aber ich war mit Jesus, das reicht. Ich glaube, dass es keine größere Auszeichnung geben kann für einen Menschen als die. Der oder die war mit Jesus von Nazareth. Dritter Hauptpunkt, die prophetische Botschaft. Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? Dann sagt er weiter, es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, in die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen. Seine Tenne, was ist seine Tenne? Das ist Israel. Er wird seine Tenne gründlich reinigen. Und jetzt kommt es. Und seinen Weizen in die Scheune sammeln, ins tausendjährige Reich, ins messianische Reich. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Gehenna. Übrigens ist Feuer, wenn Johannes hier sagt, er wird euch taufen mit Heiligem Geist und mit Feuer. Mit Heiligem Geist ist mit Heiligem Geist, ist Pfingsten. Aber mit Feuer ist Gericht. Ich gehe davon aus, mit übrigens vielen anderen Auslegern, und zwar eigentlich schon aus dem Zusammenhang, weil hier kommt dreimal Feuer vor. Und wenn hier steht, wird abgehauen und ins Feuer geworfen, ist das was Negatives, ne? Gericht. Oder die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Ist also Gericht, verbrennen. Und von daher denke ich, Heiliger Geist und Feuer, das sind eben einmal, gibt es die Taufe im Heiligen Geist, dann bist du gerettet. Und wer nicht gerettet ist, der wird getauft mit Feuer, mit Gericht. Der ist verloren. Ja? Der Weizen kommt in die Scheune, die Spreu wird verbrannt. So. Jetzt redet Johannes also praktisch prophetisch von dem zukünftigen Zorn, der über Israel kommen wird. Und er nennt das gleich zusammen. Er wird euch taufen mit Heiligem Geist und Feuer. Das ist ein Satz. Jetzt können wir uns fragen, warum? Ganz einfach, weil er Gemeinde nicht sieht. Gemeinde war für Johannes dem Täufer doch keine Vorstellung, gar nichts. Die lag noch im Verborgenen, in Gott allein. Die Gemeinde ist sozusagen ein Einschub, den die alttestamentlich Gläubigen nicht kannten. Der erst später durch Gott offenbart wurde, nach Pfingsten durch die Apostel und besonders eben durch den Apostel Paulus. Und darum spricht Johannes der Täufer, ist logisch. Wenn der Gemeinde nicht sieht, ja, die eingeschoben wird, spricht er von der Taufe im Heiligen Geist und die Feuertaufe in einem Atemzug. Dass zwischen diesen beiden Ereignissen, Taufe mit dem Heiligen Geist und Taufe mit Feuer, das Gemeindezeitalter liegt, das hat Johannes nicht sehen können. Die Reihenfolge sieht jetzt so aus, ich zeige Ihnen sieben Aspekte. Sieben Aspekte. Erstens, schon war die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Das Gericht stand bereits für Israel fest. Denn ganz früh haben die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Führer des Volkes, den Herrn Jesus verworfen und auch die Sünde gegen den Heiligen Geist begonnen. Obwohl Jesus gekommen war, das Reich aufzurichten. Zweitens, die Wassertaufe durch Johannes war die Taufe zur Buße, haben wir behandelt. Drittens, der Heilige Geist, das ist die Taufe zu Pfingsten. Daher erwähnt Jesus bei der Ankündigung des Heiligen Geistes übrigens das Feuer nicht. Ja? Denn Johannes hat mit Wasser getauft, sagt Jesus. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Warum sagt Jesus denn nicht? Das sagt er nicht. Hat doch Johannes gesagt. Aber Jesus wiederholt das nicht. Er sagt nur den ersten Teil. Ja? Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen, weil die Jünger ja an ihn glaubten und die waren nicht für das Feuer bestimmt, sondern für die Gemeinde. Ja? Fundament sollten die jetzt werden für die Gemeinde Jesu. Viertens, zwischen der Taufe im Heiligen Geist und der Taufe mit Feuer des Gerichtes, die Johannes in einem Atemzug erwähnt, liegt das Gemeindezeitalter, das Johannes einfach nicht sah. Und dieses Ereignis der Gemeinde schiebt die Taufe im Heiligen Geist zu Pfingsten und die Feuertaufe des Gerichtes am Ende des Zeitalters, die Johannes noch zusammensieht, das Gemeindezeitalter schiebt das auseinander. Okay? So, Israel. Die damalige Zeit, Johannes des Täufers und unseres Herrn Jesus Christus. Das Reich ist nahe herbeigekommen. Heilige Geist, Gemeinde entsteht, Gemeindezeitalter, das jetzt schon 2000 Jahre dauert, ungefähr. Diese Zeit drückt das alles auseinander. Wenn die Gemeinde nachher entrückt ist, dann kommt die große Trübsal. Das Feuer über Israel und die Nationen, Offenbarungsereignisse und alles, was dazugehört. Und dann am Ende der Offenbarung, Jesus Christus kommt in Herrlichkeit wieder. Und was bringt er dann? Das messianische Reich ist dann wieder da. Nur das Gemeindezeitalter drückt die beiden eigenen Ereignisse auseinander. Wenn jetzt die Gemeinde entrückt ist von dieser Erde, weg ist, dann haben wir genau das, was Johannes verkündigt hat. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Darum sieht er das als eine Sache, weil er die Gemeinde dazwischen nicht sieht. Nach der Entrückung kommt dann eben das Feuer, die Feuertaufe des Gerichts, große Trübsal. Und dann, und das ist ganz interessant jetzt, das hat Johannes ja gesagt, der Weizen wird in die Scheune gesammelt und das findet seine Entsprechung in Offenbarung 20. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen gegeben und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren und das Zeugnis Jesu um des Wortes Gottes willen und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten und sie wurden lebendig und regierten 1000 Jahre mit Christus. Der Weizen wird in die Scheune gesammelt. Sie kommen in das messianische irdische Königreich. Es geht aber noch weiter. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Ja? Der Weizen kommt in die Scheune des tausendjährigen Reiches. Das ist die Parallele. Matthäus Kapitel 25 hat Jesus das schon angekündigt. Er sagt, dann wird der König, und das gilt jetzt auch den Nationen, die durch diese Zeit gehen, der großen Trübsal, dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Das gilt Juden und das gilt dann Menschen, die in der großen Trübsal an Jesus glauben und den verfolgten Israeliten helfen. Ja, ich hatte Durst, sie hat mir zu trinken gegeben und so weiter. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht und all diese Sachen. Und die kommen dann ins tausendjährige Reich, der Weizen in die Scheune. Und letztens, siebtens, die Spreu wird verbrannt, sagt Johannes der Täufer, mit unauslöschlichem Feuer. Und das erfüllt sich dann in Offenbarung 20. Und ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß. Erde und Himmel flohen vor ihm, kein Platz mehr gefunden. Ich sah Toten, kleinen, großen vor Gott stehen, Bücher wurden aufgetan. Das Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens und der Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken entsprechend. Das Meer gab die Toten heraus, aber man kann sich also nicht verstecken, die in ihm waren und der Tod und das Totenreich geben die Toten heraus und die in ihnen waren und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken und der Tod und sein Totenreich wurde in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist das, was Johannes jetzt sagt, die Spreu wird verbrannt im Feuergericht. Und das wiederum findet seine Entsprechung dann auch über die Nationen. In Matthäus 25, 41. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Ja? Wir sehen also, in der Bibel geht immer alles auf. Ja, man muss es dann richtig versuchen, zusammenzufügen. Und wenn wir eben von Entrückung geredet haben, von der Zeitspanne der Gemeinde Jesu, die da eingeschoben ist, ich glaube, heute dürfen wir sagen, möchte ich jetzt gar nicht mehr näher darauf eingehen, aber der Staat existiert wieder, der jüdische Staat, er wird angefochten von der ganzen Welt. Die Ereignisse im Nahen Osten, es gibt ja, man muss ja nur mal die Propheten lesen, was da jetzt auf uns zukommen könnte, ja. Da bildet sich etwas genau in der Art und Weise, wie es die Propheten vorangekündigt haben. Technologisch, ja, Bargeld wird abgeschafft. In manchen Ländern gibt es ja schon bald gar nicht mehr. Ganz bewusst, totale Kontrolle über jeden Bürger. Ja, keine Steuerhinterziehung mehr möglich. Ne, nix. Jeder wird total kontrolliert. Man strebt eine Weltregierung an und so weiter. Und da komme ich jetzt zum letzten Punkt. Ich möchte das gerne noch auf uns anwenden. Ich hatte gesagt, das Himmelreich regiert heute nicht sichtbar in Form der Theokratie. Das wird erst vollumfänglich im tausendjährigen Reich geschehen. Heute gehört jeder in das unsichtbare Reich, der eine Beziehung zu Jesus hat. Der kommt in den Himmel. Und wird dann natürlich nachher, wenn Jesus wiederkommt in großer Kraft und Herrlichkeit, dabei sein. Wenn er sein messianisches Reich auf diese Erde bringt. Aber unser Platz ist im Himmel. Ja? Unser eigentlicher Platz ist im Himmel. Diesbezüglich sind mir 6 Dinge wichtig. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Ich hoffe kurz. Wenn es jetzt um uns geht als Gemeinde, wie finde ich Platz in die Leibesgemeinde, in den Himmel? Wie komme ich in den Himmel? Erstens, sei gerettet. Ganz einfach. Wenn jemand meint, er benötige Jesus nicht, es genüge eine Frömmigkeit, vielleicht Gesetzlichkeit, um in den Himmel zu kommen, wissen Sie was? Dann wird die Bibel geradezu taktlos. Da kennt die Bibel keine Diplomatie. Wie Johannes der Täufer. Galater 3,10: Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Was? Jetzt bin ich doch so gerne so fromm. Fluch. Aber auch umgekehrt, wenn wir meinen, Sünde wäre harmlos und wir könnten liberal sein und das alles runterspielen, dann ist das sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Denn Epheser sagt, Kapitel 5, Vers 5, denn das sollt ihr wissen. Da kriegt man eine Gänsehaut. Dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Ja, ich bin doch kein Götzendiener mehr. Also ich habe da nicht so einen Buddha stehen oder irgend so ein Viech da, wo ich mich da noch niederbeuge oder sowas oder eine Kerze anzünde. In Brasilien macht man das ja noch manchmal, aber das machen wir doch nicht. Ja, das brauchst du auch gar nicht. Unzüchtige, Unreine und Habsüchtige, wenn man nicht an Jesus glaubt, sind Götzendiener. Harter Tabak, ne? Aber andersherum, und das ist jetzt die Botschaft des Evangeliums, andersherum heißt es, wenn ein Sünder bekennt, ob reich oder arm, ob gut situiert oder nicht, wenn ein Sünder bekennt und sagt, ich will einfach an Jesus glauben, dann gibt es ein wunderbares Wort dafür, Römer 3, 24, sodass sie ohne Verdienst gerecht werden. Muss gar nichts tun. Durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus geschehen ist. Sei gerettet. Kommst vielleicht aus frommem Haus oder du hast dich distanziert, bist liberal geworden, lebst vielleicht in schlimmer Sünde. Vielleicht in Ehebruch, vielleicht hast du gestohlen, vielleicht hast du Fahrerflucht begangen. Vielleicht hast du den Staat in habsüchtiger Art und Weise beraubt. Und du sagst, Herr, bitte vergib ich. Bitte dich rette mich. Tut das oder tut das nicht? Tut's. Zweitens, was können wir von Johannes lernen? Sei dir deiner Aufgabe gewiss. Die Berufung des Täufers war es ganz einfach, die Menschen seiner Zeit auf das Kommen Jesu vorzubereiten. Kompromisslos setzte er alles, was er hatte und kannte, alles nur dafür ein. Und er schämte sich dessen nicht. Und niemand konnte ihn da aufhalten. Er war der Wegbereiter des Herrn. Da denke ich an uns als Missionswerk mit der Augsburg. Ganz einfach. Wir machen schon 60 Jahre alles verkehrt. Ja, ihr müsst mehr das, ihr müsst mehr das, ihr müsst mehr... Elia Maurice, ja, du musst viel mehr Kinderarbeit machen, finde ich. Ja, immer nur mit den Arabern, mit den Moslems. Das ist meine Aufgabe, das ist meine Gabe, das tue ich und da hat er Erfolg. Und so ist es mit Missionswerk miteinander. Wir können nicht hören auf 1000 Stimmen, mehr nach rechts, mehr nach links bitte, mehr zurück, mehr nach vorne. Ach, der steht da wieder zu weit vorne, steht euch mal wieder bitte zurück. Wir müssen einfach unseren Weg gehen. Es gibt ein Buch von Lindolf Weingärtner, das heißt, wer gesehen hat, muss schreien. Das hat Wim Malgo getan. Er hat erkannt, er hat gesehen in der Schrift. Er hat gesagt, ich gründe ein Missionswerk Mitternachtsruf und ich schreie es hinein. Ob die es hören wollen oder nicht, sicher passieren auch Fehler. Sicher lehnt man sich auch mal zu weit aus dem Fenster, aber besser so als gar nichts sagen. Da schreibt die Buchautorin, wer gesehen hat, muss schreien, und das Buch berichtet von einem Brückeneinsturz, der viele Leute mit hinunterreißt. Und da sagt doch einer, der aus dem Ort kam, ja, ich habe das vorausgesehen. Wie vorausgesehen? Wieso das denn? Ja, ich musste aus dem und den Gründen, vor einer Woche oder zwei Wochen musste ich da einen Tauchgang machen und da habe ich gesehen, dass der Pfeiler total unterspült war. Und dann haben die gesagt, ja Mensch, schau mal, und du hast nicht geschrien, du hast nichts gesagt, du hättest auf die Straße laufen müssen, du hättest zu den Behörden rennen müssen, du hättest zum Bauamt gehen müssen. Ja, ich bin doch nur Laie. Ich wusste ja auch nicht genau. Ja, ich bin auch nicht der Held. Sag ich Ihnen ganz ehrlich. Ja, jetzt kürzlich. Da fuhr ich eine längere Strecke und plötzlich sehe ich da einen Tramper, Anhalter. Ne, so vielleicht um die 60, so ein ruchiger Bart und gut gerochen hat er auch. Und ich hatte eine CD im Auto am Laufen von Roger Libby. Habe ich mir angehört. Und da habe ich gesagt, ach komm, den nehme ich mit. Ne, vielleicht. Dann habe ich gesagt, ja, fahren Sie nach in die Richtung Waldshut und so. Ja, ich sage, komm, steig ein, ne? Kam dann rein und dann habe ich gedacht, oh Mensch, was mache ich jetzt? Ne? Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich sag, fiel mir ein, habe ich gesagt, oh, jetzt fiel mir was ganz was Wunderbares ein. Ich sage, entschuldigen Sie bitte, aber ich habe hier gerade einen wichtigen Vortrag am Laufen. Den muss ich unbedingt hören, bin ja auch bald zu Hause, damit ich den auch zu Ende hören kann und so. Macht Ihnen das was aus, wenn ich den jetzt einfach weiterlaufen lasse? Ne? Da habe ich mir gedacht, puh, ich halte mich raus, der Roschi soll reden. Ne? Ja, soll der das übernehmen? Ja? Und dann hat der Mann gesagt, ja, macht mir nichts, macht mir nichts. Ne? Und ich die CD wieder angestellt, ne? Da kamen auch gerade die Stellen. Ne? Jesus Christus, Zimmermann gewesen und der am Kreuz gestorben ist und für unsere Sünden und dass auch eben wichtig Buße ist und wer keine Buße tut und dann Herodes, dieser Ehebrecher und wie der Johannes dem das erzählt oder immer wieder vorhält, ne? Und der... Immer. Ne? Können Sie mich da hinten rauslassen? Nein, das ist jetzt übertrieben. Ich denke, das war wirklich dann die Station, wo er raus wollte. Aber ich meine, gut, er hat immerhin eine ganze Zeit lang hat er doch das Evangelium gehört. Ja? Ja, nicht direkt durch mich, aber drittens, sei du selbst. Das bewundere ich bei Johannes dem Täufer. Das war damals nämlich auch gar nicht so einfach und es war eine andere Zeit. Der Johannes, der trug ja ein Gewand aus Kamelhaaren und Lederriemen. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Also ich würde mal sagen, also man könnte nicht unbedingt über diesen Mann schreiben, du, der war in. Oder? Der war in. Es hat einmal jemand gesagt, jeder Mensch wird als ein Original geboren, aber viele sterben als Kopie. Johannes war sich selbst. Paulus sagt das auch, ich bin der ich bin. Ist keine Entschuldigung für schlechte Manieren, das auf gar keinen Fall. Aber das Sein, was man vor Gott ist und was er dir gegeben hat und wo deine Gaben und Stärken liegen. Viel Not kommt nämlich dadurch, dass man anders sein will, als man ist. Man will innen sein und nicht out. Und man merkt gar nicht, manchmal kann es passieren, dass man plötzlich bei Gott out und nicht in. Oder vergleicht man sich mit Schauspielern, mit Models, mit Sportlern? Dann kleidet man sich so wie die, dann geht man so wie die, dann redet man so wie die, man bewegt sich so wie die. Ja, kann passieren. Man macht das Gleiche, was die machen. Johannes war da ganz anders, der hat sich nie angepasst. Ja, heute machen das doch alle, sieht doch schick aus, guck mal. Ja, das ist für mich schon ein Grund, das nicht zu machen, weil es alle machen. Søren Kierkegaard hat gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sei du selbst. Du bist nicht ich, ich bin nicht du. Ich kann nicht so sein wie Wim Malgo. Ich kann nicht so sein wie irgendeiner anders. Ich bin der ich bin. Kürzlich da, das finde ich so ein gutes Zeugnis, da sprach ich mit einem Ältesten aus einer anderen Gemeinde und der erzählte uns, waren noch andere dabei, wie er in der Rekrutenschule gewesen ist. Und er hatte einmal unterschrieben, keinen Alkohol zu trinken. Also er ist Abstinenzler, aus bestimmten Gründen. Und dann war er in der Rekrutenschule und dann war da einer so ein Soldat, der hatte dann Geburtstag und hat eine große Flasche Sekt gekauft und dann die Gläser dahingestellt und hat gesagt, so, ich habe heute Geburtstag und jeder von euch muss mit mir jetzt ein Glas Sekt trinken. Und da kommt er an diesen Abstinenzler und dann sagt er, du, tut mir leid, ich trinke keinen Alkohol. Dann guckt er den an und sagt, wenn du nicht wenigstens einen Schluck mit mir trinkst, kannst du nicht mein Freund sein. Und dann guckt er hoch und sagt, so, bin ich halt nicht dein Freund. Sei du selbst. Ein anderes Beispiel, da gibt es in England einen Pub und den betreiben ganz bewusst Christen. Und die nehmen nach Wunsch mit der Bestellung die Gebetsanliegen auf der Gäste. Ja, das ist interessant. Das heißt dann da, geben Sie mir eine Stange, also ein großes Glas Bier und ein Gebet bitte. Dann nehmen die das Gebetsanliegen auf. Und die haben wirklich Gebetsgemeinschaft für die Personen und die erleben Wunder. Die bringen ihre Sorgen, die bringen ihre Nöte und die erleben Gebetserhörungen. Der eine macht es so, der andere macht es so, aber sei doch du selbst. Das macht uns doch kaputt. Dass wir vielleicht meinen, ja, der muss so sein wie die. Und wenn der nicht so ist wie die, dann ist er verkehrt, weil er nicht so ist wie die. Oder der muss so sein wie ich. Oder ich möchte so gerne sein wie der. Ja? Da vergleichen wir uns und wir kommen nicht weiter. Wie hat es dieser Tage Siegfried Fietz gesungen? Gott malt mit allen Farben, sogar mit Schwarz und Weiß. Gott malt mit allen Farben. Er gebraucht jeden. Viertens, sei zufrieden dort, wo du bist, wo Gott dich hingestellt hat. Johannes der Täufer, der hatte keine Aufgabe in Jerusalem, in Königspalästen, der war in der Wüste, ganz einsam. Und da hatte er den größten Erfolg. Sei da, wo Gott dich hin und sei zufrieden. Ob Mutter hinterm Herd, will ja auch keiner mehr sein, schämt man sich ja, Hausfrau für Kinder. Sei mutig. Man hat den Eindruck, dass Johannes der Täufer nicht gerade taktvoll gewesen ist, ich habe schon gesagt, den geistlichen Würdenträgern gegenüber, ja? Ich meine, die kommen da an und der in seinem Kamelhaar da, Kamelanzug, der sagt denen, was wollt ihr denn hier, ihr Schlangenbrot? Ja, was haben da die Pharisäer gedacht? Das waren doch die, die waren doch auf heiligem Kurs. Die haben doch dem Volk genau gesagt, wo es lang geht. Das müsst ihr tun und jenes müsst ihr besachen und das müsst ihr machen, wenn ihr heilig sein wollt. Ja? Und Johannes sagt denen, hört mal, ihr seid die Gefährlichsten fürs Volk. Ihr. Ihr seid es, die ihr sogar den Herrn als Fresser und Weinsäufer verurteilen werdet, als jemanden, der Gott nicht ernst nimmt. Ihr werdet Anlass gegen den Herrn suchen, um ihn zu verurteilen, und ihr werdet Erfolg haben. Mit Unwahrheiten, Halbwahrheiten, mit Verdrehungen und Verbiegungen. Es wird so weit kommen, dass ein Heide euch fragen wird, was hat dieser Mann denn Böses getan? Und wisst ihr, was eure Antwort sein wird? Kreuzige ihn. Wir wollen nur, dass der kaputt geht. Wir wollen nur, dass der abhaut. Wir wollen nur, dass der weg ist. Sowohl Johannes der Täufer als auch Jesus Christus. Und sie haben nicht gemerkt, dass die Axt an ihre Wurzel gelegt war. Nicht an Jesus oder Johannes. Ich las dieser Tage einen Satz, da hieß es, das Gegenteil von Heiligen sind nicht die Sünder, sondern die Scheinheiligen. Gott möge uns alle bewahren. Und der letzte Punkt, bleibt treu im Blick auf Jesus. Johannes verfolgte seine Aufgabe, das habe ich eigentlich schon gesagt, kostete ihm am Schluss sogar das Leben. Er wollte nur eins, er wollte die Aufmerksamkeit der Menschen auf Jesus lenken und er war bereit dafür, in den Hintergrund zu treten. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Das allein will ich. Alles andere ist mir wurscht. Ich will mich nicht selbst rechtfertigen, gar nichts. Ich will nur meinen Auftrag erfüllen. So hat er gedacht, wahrscheinlich. Er blieb seiner Aufgabe treu, auch in Krisenzeiten. Und das möchte ich Sie auch bitten und ich möchte Sie dazu aufrufen heute. Kommen Sie zu Jesus, nehmen Sie die Gnade in Anspruch. Oder lernen Sie von Johannes. Seien Sie nicht wie alle. Seien Sie das, wie Gott Sie haben will. Stellen Sie sich ihm zur Verfügung. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema Liebe, Trost, Hoffnung. Die prophetische Botschaft von Johannes dem Täufer. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.